Physikalische Soiree Nummer 261. Lothar Bodingbauer begrüßt euch aus Wien. Ich habe gerade eine Radiosendung gemacht über Josef von Fraunhofer. Der hat morgen den 200. Todestag, 6. Juni 2026. Die könnt ihr im vierten Teil dieser physikalischen Serie hören, also das letzte Kapitel, einfach vorspringen, fertige Sendung, Dramaturgie, alles da in 25 Minuten, das Leben von Josef von Fraunhofer, Entdecker der Fraunhofer-Linien, dieser fehlenden Farben der Sonne, die schwarzen Linien im Spektrum des Lichts. Im ersten Teil, also das ist dann das Kapitel 2, jetzt was folgt, ist das Gespräch mit dem Biografen von Josef von Fraunhofer, Andreas Breu in München. Ich war mit ihm in Benediktbeuern. Und dort war auch Andreas Ulrich, Physiker, der sich sehr gut mit den physikalischen Inhalten auskennt. Das ist dann das Kapitel 3. Also geht los, wie auch immer. Es war total interessant. Es hat mir viel Spaß gemacht, da in Benediktbeuern über Josef von Fraunhofer zu forschen, auf seine Spuren zu machen. Und ich hoffe, ihr habt auch Freude beim Hören. Ja, Josef von Fraunhofer, 200. Todestag, Optiker, Instrumentenhersteller, vielleicht auch ein bisschen Wissenschaftler. Wir sind in Bayern, München, Straubing, Benediktbeuern, eigentlich recht regional. Und Sie sind der Biograf von Josef von Fraunhofer. Ja, ich kann nur sagen, ja. Wie ist das?
Also ich hätte schon gesagt, waschechter Wissenschaftler, auch wenn er sehr vielleicht selber irgendwann überrascht war, wie viel Wissenschaft in seinen Erkenntnissen gesteckt hat. Nicht Biograf, Roman. Es ist eine fiktive Darstellung seines Lebens. Allerdings nicht, was die historischen Tatsachen angeht, die wir wissen. Und da haben wir viel. Die werden genauso nachvollzogen. Wo es interessant wird, ist, die Menschen auf die Spur zu kommen. Und da setzt die Erzählung ein, weil da das Quellenmaterial zu dünn ist. Da ist ein bisschen Fiktion dazugekommen, was für ein Mensch der Josef vielleicht wirklich gewesen ist.
Wie haben Sie denn gearbeitet für dieses Buch?
Ich komme vom Schauspiel und ich habe den Josef als erstes verkörpert, für die Fraunhofer Gesellschaft die Figur recherchiert und dargestellt. Und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Kontakt mit Menschen. Das heißt, man muss auch ein bisschen was erzählen können und Hintergrundwissen haben. Da habe ich ihn als Figur kennengelernt und habe gedacht, das ist eine wahnsinnig interessante Geschichte, zu dem es eben keine Biografie gibt. Warum? Weil auch die Quellenlage zu ihm nicht ausreichend da ist. Und dann dachte ich mir, das ist eine Geschichte, die erzählt werden muss. Und nachdem ich zwei Auftragswerke für einen Verlag gemacht habe, habe ich den Josef platzieren können und dann den historischen Roman draus gemacht. Und dann ging die Recherche so richtig los. Die Briefe, die wir haben, vor Ort hier in Benediktbeuern, im Deutschen Museum in München, in Straubing, alles, was man haben kann und was an historischen Sachen auch über ihn da ist, habe ich gesammelt. Und dann ist langsam der Schreibprozess gegangen, vor allem, weil dann die Umwegsrecherche angefangen hat. Bayern um 1800, die Franzosen kommen, man wechselt von den Österreichern zu den Franzosen zurück zu den Österreichern. Die Industrialisierung beginnt. Napoleon ist hier, der Zar ist hier. Die Industrialisierung bricht an, es gibt eine Kontinentalsperre, man kann Sachen nicht mehr importieren. Das heißt, man muss sie selber herstellen. Und da gibt es so findige Menschen, nach denen Brücken und Straßen in München benannt sind, wie ein Herr Utzschneider, ein Herr Reichenbach, ein Herr Liebherr und halt auch ein Herr Fraunhofer, die genau diese Zeit nutzen. Und dann passiert etwas Seltsames, die Kontinentalsperre ist vorbei, man könnte wieder Glas und optische Instrumente aus England importieren, muss es aber gar nicht, weil komischerweise jetzt genau in dieser Pause die Bayerischen besser als die Englischen geworden sind.
Die Klöster wurden säkularisiert. Das ist auch die Verbindung zwischen der Glashütte hier und dem Religiösen praktisch. Also das ist nicht notwendigerweise zusammenhängend.
Genau, also Klöster hatten ihre Gebrauchsglashütten für ihre Gläser, die sie gebraucht haben. Aber dass wir jetzt hier sind, liegt daran, dass dieser Bau zum Verkaufen war. Und der war groß, der hatte Platz für Werkstätten, der hatte viel Wald und man brauchte unwahrscheinlich viel Wald, um Pottasche herzustellen und um diese Glasöfen, Dreier an der Zahl, zu beheizen und die richtige Temperatur zu bekommen. Und dann war das hier günstig zu haben. Gleichzeitig gab es ein armes Dörferl daneben, wo es junge Burschen gab, die sich als Hilfsrechner, als Schürbuben, als Gürtler, als Dreher verdingen konnten. Es gab eine rudimentäre Bildung wegen dem Kloster, da haben die Benediktiner vorher ein bisschen unterrichtet und deswegen ist man hierher gekommen. Und dann Herr Brotschneider hat es günstig gekauft, allerdings auf Pump, und hat richtig spekuliert, weil es hat zwar einige Jahre gedauert, er dann hier aber eine Glashütte für das beste optische Glas des 19. Jahrhunderts hergestellt hat. Da hat er einen Herrn Fraunhofer dafür gebraucht, und mit der langsamen Entwicklung, das besser und besser und besser zu machen, war hier weit draußen mit einer Anbindung an den Fluss und damit die Verbindung zurück nach München der perfekte Ort, um fernab der Städte Glas herzustellen.
Was war denn jetzt eigentlich an Josef von Fraunhofer, der ja mit 22 Jahren Chef war über einen 60-jährigen Glasmachermeister? Was war an ihm besonders jetzt aus Ihrer Sicht? Was ist so Ihr Gesamteindruck? Was hat ihn eigentlich letztlich unterschieden von anderen Menschen zu dieser Zeit in dieser Position?
Ich glaube, dass er durch die Krisen in seinem Leben einerseits so gestellt wurde, dass er vielleicht gemerkt hat, das ist noch nicht vorbei, das ist noch nicht rum, ich bin nicht nur der Lehrling oder der Verschüttete, wir kommen vielleicht noch auf seine Jugend ja zum Sprechen, sondern da muss was sein, was auch ich verändern, was ich tun kann.
Er ist verschüttet worden als Jugendlicher in einem Haus in München, das zusammengestürzt ist, und die Leute sind rumgestanden und gesagt, oje, der wird nimmer, und er wurde wieder.
Ganz genau. Baupfusch, es wurde viel verdient mit den Mieten, aber es wurde nie was ausgebessert. Als dann doch zwei Mauern ausgebessert wurden, sind zwei Häuser direkt an der Frauenkirche in sich zusammengestürzt am Tiergassal. Von 44 Bewohnern wurden drei verschüttet. Ein ganz kleines Mädel war so leicht, dass es quasi auf den Trümmern oben landete und gar keine Verletzung hatte. Der Josef wurde verschüttet und die Frau seines Meisters. Und dann hat man gesucht und gesucht und gegraben. Man dachte erst, die Frau lebt. Dann hat man gemerkt, die muss ganz schnell verstorben sein, und er ist in einem Hohlraum verschüttet worden, die Decke auf ihm gelandet und verschiedene Möbelstücke. Nach 5 Stunden hat man sich zu ihm vorgearbeitet, hat ihm Tücher mit Essig, mit Wasser zugesteckt, und wiederum Stunden später konnte man ihn sanft rausziehen, nachdem bereits der Kurfürst am Ort des Geschehens war, der Polizeidirektor ihm die Hand gehalten hat. Und das Interessante ist, dass dieser Sturz, diese Katastrophe sein Leben im Endeffekt zum Positiven verändert, und nicht nur, weil er am Leben bleibt, sondern weil er jetzt auf dem Schirm ist, auch schon einer beginnenden Boulevardpresse, und er vom Kurfürsten persönlich einen Geldbetrag bekommt, um ihn jetzt ein bisschen zu unterstützen.
Und der Herr Utzen, wie heißt er?
Utzschneider.
Der Utzschneider, der wird ihn sein ganzes Leben begleiten.
Eine ganz spannende Figur. Ein Bub, der mit 6 Jahren am Staffelsee ein Auge verliert bei einem Jagdunfall, der dann immer die Farbe eines Einäugigen trägt, der in unterschiedlichen Tätigkeiten war, vom Bürgermeister, vom Abgeordneten, und der war ein Mischunternehmer. Der war so gescheit, dass er gesagt hat, alles, was wir jetzt nicht reinholen können, stelle ich selber her und kann viel Geld damit machen. Immer wenn eine der Unternehmungen dann genügend Geld abgeworfen hat, hat es ihn immer interessiert, und er hat die nächste angefangen. Und so war es dann auch mit dem Glas, und der kümmert sich jetzt um diesen Buben, sorgt dafür, dass er eine rudimentäre Schulbildung kriegt, der sogenannten Feiertagsschule, die es gegeben hat. An 50 sonn- und kirchlichen Feiertagen durften die zumindest etwas lesen, Hygiene, Schreiben, Buchhaltung lernen, und das hat ihm geholfen. Weil jetzt kommt's, beim Josef ist ein absoluter Drang, sich fortzubilden, und zwar autodidaktisch, sich einzulesen, zu probieren und zu machen. Was macht er mit dem Geld, das er vom Kurfürsten kriegt? Er kauft sich eine Glasschneidemaschine, und er probiert jetzt selber, das Polieren zu verbessern, das Schneiden zu verbessern und Linsen herzustellen. Der Papa hat Brillen gemacht, Gebrauchsglas. Er selber sagt aber, ja, aber man könnte doch weitergehen. Refraktoren, zweizügige, dreizügige Fernrohre, Heliometer, alles, was man für die Vermessung auch dieses Bayernlandes braucht, das interessiert ihn, und er will selber verbessern, fernab von universitärer oder akademischer Bildung, sondern wirklich im Selbstversuch. Und das ist das, was ihn so interessant macht oder ihn so auszeichnet. Der Bub, den alle abgeschrieben haben und den keiner auf dem Zettel gehabt hat.
Warum Optik?
Die Optik spielt zu der Zeit eine Rolle in 3 Bereichen. Die Wissenschaft ist noch so eine schöne Hobbysparte, dass man in den Himmel schaut, Sterne vermessen möchte. Interessanter wird es bei der Steuer und im Krieg. Im Krieg werden bereits die Fernrohre verwendet. Wir haben eine Napoleons-Darstellung, wo er vielleicht einen Fraunhofer in der Hand hält, in der Galerie de Bataille in Versailles. Und man braucht sie, um damals noch diese Massenschlachten Überblick zu behalten, in die Ferne zu schauen. In der Steuer ist es so, dass die Franzosen nach Bayern kommen und als erstes einen Steuerkataster anlegen wollen. Und dazu muss das ganze Bayernland vermessen werden. Und auch dazu braucht es fein optische Instrumente, um es richtig einzuteilen und auch richtig zu besteuern. Und damit haben wir das Geld und den Krieg, der die Optik befeuert. Und erst später, sag mal, mit diesen tollen Geräten kann man doch jetzt aber eigentlich noch was viel Interessanteres sehen, nämlich den Blick in die Sonne, den Blick in die Sterne und den Blick in die Wissenschaft.
Ja, also aus meiner Sicht her
muss man an der Stelle die Warnung geben, man soll ja nicht in die Sonne schauen mit einem optischen Gerät. Er hat also Spektren der Sonne, Licht der Sonne durch zerlegt, die Farben dargestellt und ist draufgekommen, oppala, da hat jemand bestimmte Farben gefressen. Wer war das? Schwarze Linien, das sind die Fraunhofer-Linien. Die werden wir uns dann vom Physiker noch genau erklären lassen. Aber das ist so der Schritt heraus aus diesem militärischen Unterlandvermessung, da geht es wirklich um das Wesen des Lichts.
Um die Erkenntnis. Und bei ihm ist witzigerweise der Anfang der Spektroskopie nichts anderes wie Qualitätsmanagement. Das Problem war, man hat dieses Glas geschmolzen und es war nicht schlierenfrei und es hatte Blasen drin. Und es war uneinheitlich. Warum? Weil sich immer Teile von dem Ofen gelöst haben, ins Glas kommen sind, man musste rühren. Das wurde nie einheitlich und nie schön. Jetzt hat er gemerkt, wenn ich ein Prisma an das Glas setze, eine Lichtquelle durchsetze, dann bekomme ich das Spektrum. Und wenn das Spektrum von zwei Teilen von Glas gleich ist, dann ist auch das Glas absolut gleichwertig und ich kann es gleich verwenden. Dann ist ihm aufgefallen, das sind ja begrenzte und nicht begrenzte Linien in diesem Spektrum. Und dann hat er das verglichen bei künstlichem Licht, bei dem Licht von Gestirnen, beim Licht von der Sonne, indem er immer eben dieses Abbild verglichen hat und sich angeschaut hat. Und dann sind ihm erste Gesetzmäßigkeiten und erste Regelmäßigkeiten gekommen und daraus leitet er später dann seine Gesetze des Lichts aus, die titelgebend sind für den Roman, die er dem Licht abgerungen hat, wobei er eigentlich die wissenschaftliche Erkenntnis gar nicht auf dem Schirm hatte. Das war ein Zufallsprodukt aus der Qualitätssicherung.
Der Titel des Romans, Die Gesetze des Lichts, Andreas Breu, das erstaunliche Leben des Josef von Fraunhofer, erschienen im Alitera Verlag. Aber was mir besonders gut gefallen hat, war der Klappentext. Wenn man aufmacht, auf der ersten inneren Seite verweist, und zwar der zweite Absatz nämlich, verweist, verschickt, verschüttet, das ist schon einmal sehr schöne Sprache. Aus den schlechtesten Voraussetzungen heraus arbeitet sich der junge Josef Fraunhofer ans Licht. Was für ein Bild.
Verschüttet, er war in der Finsternis und in diesem Haus verschüttet und dann wird er ans Licht wieder herausgezogen. Genau. Und er hat immer ins Licht schauen müssen, nur in unterschiedliches Licht. Ins Mondlicht, ins Sternenlicht, ja. Ins Sonnenlicht über die Absicherung ein Blatt Papier, ein geschwärztes, oder halt eben ins Lampenlicht, um zu untersuchen, was das Licht macht und dass eben im Licht nicht nur dieser sichtbare Teil ist, sondern wie im Regentropfen aufgesplittet worden ist. Und wir haben es hier vorne auf dem Cover drauf, in dieses wunderschöne Spektrum, das vom tiefen Tizianrot über das helle Gelb, das Grün, wieder in ein ganz finsteres, dunkles Blau geht. Und damit hat er sich beschäftigt.
Worüber man wenig gehört hat, also ich jetzt, ist diese Fernrohraufhängung, die es ermöglicht hat. Die Sterne wandern ja in der Nacht über den Himmel und wenn man das Fernrohr nicht mitführt, dann kann man einen Punkt nie lange länger betrachten. Und jetzt muss man zwei Schrauben drehen, damit das Ganze irgendwie nachgeführt wird. Aber er hat das gelöst, dass eine Achse fix ist und dass man eine zweite, also nur einen Regler bedienen muss und der Stern wird wunderbar in der Mitte des Bildes bleiben. Und das hat dann ermöglicht, dass man länger auf den Uranus hinschaut, um dann die Bahnstörungen genauer zu vermessen und dann den Neptun zu finden. Ich finde, das ist grandios. Darüber, finde ich, wird zu wenig geredet.
Das ist richtig und es geht ja noch alles viel weiter. Es ist ja ein Problem, wenn ich Sterne beobachte, bin ich in einem Raum drin und es ist wärmer als die Nacht draußen. Und dieser Temperaturunterschied stört schon. Das heißt, was hat er für München gemacht? Er hat einen geziegelten Turm und einen Freibau unten einsetzen lassen, dann den Refraktor draufgesetzt, der quasi schwingt und dann oben die Kuppel geöffnet. Das heißt, es war unglaublich kalt und ungemütlich für den, der beobachtet hat, aber er hatte keine Temperaturunterschiede, was schon geholfen hat. Dann hat er die Fraunhofer Montierung entwickelt, die bis in die 70er Jahre, als man das erste Mal dann digital in den Himmel geschaut hat, Standard geblieben ist. Und er hatte einen Herrn Liebherr an seiner Seite, der eben Feinuhren hergestellt hat und diese Uhrwerke wurden im Turm des Refraktors so verbaut, dass sie eben genau die Erddrehung ausgleichen und mitführen, dass diese Langzeitbeobachtungen möglich waren. Und faktisch ist, der große Refraktor ging nach Dorpat, ins heutige Tartu in Estland, damals zaristisches Russland. Und der dortige Herr Struve hat unzählige Doppelsterne vermessen und gefunden, sofort als er angekommen ist. Der bayerische König war sauer, dass dieses weltbeste Teleskop sofort ins Ausland geht und hat bestellt. Berlin hat bestellt, England hat bestellt. Das heißt, hier wurde ein Standard geschaffen, der aber in der Herstellung einen wahnsinnigen Aufwand war. Allein am Objektiv hat man hier ein Jahr in Benedikt Beuern gearbeitet, bis man überhaupt den Blasblock gehabt hat für eine Linse mit 28 cm Durchmessern, um sie dann zu schleifen, schlierenfrei und blasenfrei in Perfektion hinzukriegen. War ein langer, langer Weg, aber dann war es das weltbeste Teleskop, das es gegeben hat.
Hatte der Herr Fraunhofer auch Schwächen aus Sicht des, des Romanbiografen?
Wir haben seine Gegner, die sehr negativ von ihm sprechen. Also er wird in einer Biografie als Autist bezeichnet, was ich nicht unterstützen würde. Er war ein sehr genauer Mensch. Wir haben die Szene, dass er mit einem kleinen Glashammer durch die Werkstätten gegangen ist und wenn er was Fehlerhaftes gesehen hat, hat er es zerstört. Aber um sicher zu sein, dass nur qualitative Sachen rausgehen. Er hatte Schwächen, was seine Persönlichkeit angeht, dass er immer der Aufsteiger geblieben ist. Das war nicht der selbstbewusste Selbstdarsteller, der von den Musen geküsst ist oder der sich präsentiert. Der war immer nur dann sicher, wenn er über Themen geredet hat, der sich ungern in den Vordergrund gespielt hat und der auch nicht verkaufen wollte, sondern der Perfektion herstellen wollte und der besonders sinnvoll vorankommen wollte, der kein Unternehmer sein wollte an dieser Stelle. Aber, und das sind immer so Randnotizen, die für mich, für den Roman so wichtig waren, er hat eine gesellige und eine fröhliche Seite. Der hat für seine Arbeiter hier im Salettl Vorführungen gemacht mit der Camera Obscura und einer Laterna Magica. Also witzigerweise wieder, um anhand vom Licht eine Art von frühem Kino, von Scheiben durchzuziehen, von Szenen zu zeigen, einen Sternenhimmel zu entwerfen, um zu zeigen, wie auch Wissenschaft Unterhaltung sein kann. Und ja, das ist deutlich mehr Stärke als Schwäche allerdings. Die Schwächen waren sicherlich in seiner Konstitution und in seiner Gesundheit angelegt.
Und war die verursacht durch die Art des der Glasherstellung an Dämpfen, Salpeter und Blei?
Darüber streiten die Historiker, inwiefern es eine Veranlagung war, inwiefern die Eltern vielleicht auch schon beteiligt waren, die beide mit ziemlicher Sicherheit an der Tuberkulose gestorben sind. Jeder Zehnte steckt sich an, er war mit 10 Jahren bereits vollweise. Bei ihm selber hat es gedauert, aber mit 39 stirbt er schließlich an der Tuberkulose. Vorher hat er sich noch eine Lungenentzündung eingefangen wegen Überanstrengung und Verkühlung.
Da drüben ist der Berg.
Da ist die Benediktenwand, der ist von hier aus, von Benedikt Beuer, nur Lauf gelaufen, runter in die Jachenau, das sind über 20 Kilometer und 1500 Höhenmeter und dann aufs nasse Floß bei Regen, das war das Schlechteste überhaupt, was sicherlich gesundheitsschädlich war. Es waren 100 Schmelzen, die er hier betreut hat, eine Schutzmaske mit den Zähnen halten, damit die Hände frei waren und diese Bleioxide, das Silizium, die Dämpfe, die da dauerhaft ausgesetzt waren, können nur gesundheitsschädlich gewesen sein. Allerdings die frühere Meinung, dass er an dieser Bleivergiftung gestorben ist, da ist man mittlerweile drüber hinweggekommen.
38 Jahre ist er geworden. 39 Jahre ist er geworden. Verheiratet war er nie. Sie haben ihm aber die Leni erfunden.
Das ist der fiktive Charakter und die hätte ich ihm ja so gewünscht. Also wir haben nur in Briefen den Hinweis, dass er mit dem Ledigsein gehadert hat, dass er gerne sich verheiratet hätte, dann auch den Vertrag angepasst hätte, dass man versorgt ist. Der Haushalt wurde von seiner Schwester, die auch ledig war, geführt, die dann vor ihm und wahrscheinlich auch an der Tuberkulose gestorben ist. Und ich dachte mir, er braucht eine Sparing-Partnerin. Er braucht jemanden, mit dem er sich unterhalten kann, die genauso fasziniert ist vom Licht. Und die sagt, mich interessiert dieser Mann, weil der mit so Begeisterung über sein Thema spricht und so schön davon träumt und so schön sich da hineindenkt. Dann habe ich eine Dietramszeller-Kellnerin, eine Prachtfrau erfunden, die ihm zur Seite steht und die aber auch als patenter Mensch dieser Welt ganz gut ist, um ihn wieder ein bisschen aufzupulvern, wie ich es genannt habe, um ihm wieder die Wadel vorzurichten und ihm Vorteile zu verschaffen, wenn er vielleicht doch zu lang des Nachts gefroren hat, zu viel in die Wissenschaft abgedriftet ist und zu schwach geworden ist, dass sie gesagt haben, jetzt brauchst du mal wieder eine Pause und dergleichen. Und eine entscheidende Stelle findet eine Viertelstunde in diese Richtung statt, des Nachts an einem wunderschönen Weiher, wenn die beiden in die Sterne schauen. Und aber wirklich, dieses Geheimhaltung war schon ein Riesenthema. Also Wirtschaftsspionage gab es alles. Und auch das ist historisch, dass die Kupferplatten nicht zurückgegeben wurden, weil der Drucker die nur weiterverkauft hätte. Man musste wirklich Obacht geben, Geheimnisverrat, kein Patentschutz, nix. Also man hat hier alles geheim gehalten. Da standen zwei Wächter draußen, dass auch keiner, auch kein Journalist übrigens, in diese Glashütte neidappt, um dann schon zu meinen, er könnte irgendwas weiterverraten.
Jetzt aus Ihrer Sicht her, Sie waren ja da tätig jetzt in die Vergangenheit blicken, sind aber mit Menschen aus der Gegenwart in Verbindung gewesen worden, um die Informationen zu bekommen für ihren Roman über Josef von Fraunhofer. Was ist das jetzt für ein Ökosystem an Menschenbeteiligten, die sich mit Fraunhofer heute beschäftigen?
Also um hier beim Kloster anzufangen, das war lange ja dann staatlich, dann war es eine Rossanstalt und nach dem Krieg kamen dann die Salesianer und das sind die Don Boscos und da ist eine wahnsinnige Parallele zu Fraunhofer, denn auch der darf keine Bildung haben, kommt aus den ärmsten Umständen und wird später Bildung für junge Menschen machen, um die zum Besseren zu bewegen. Nichts anderes, was Fraunhofer genau hier im gleichen Bau gemacht hat mit den Arbeitern, die er ausgebildet hat und nach Wien, nach Dresden und in den ganzen europäischen Raum weitervermittelt hat. Dann gibt es hier ein Fraunhofer Institut, das sich mit Bauforschung beschäftigt. Das Institut quasi, dessen Namensgeber er seit 1949 ist, das jetzt mit 75 Instituten und 32.000 Mitarbeitern immer noch angewandte Forschung nach genau seinem Muster sozusagen machen. Weswegen er als Namensgeber da so gut passt. Josef selber hatte seine 11 besten Jahre sicherlich hier draußen, wo er forschen, wo er sich verbessern, wo er einiges tun konnte. Und in der Recherche bin ich dann drauf gekommen, wie seine Forschung tagtäglich in den unterschiedlichsten Umständen ja immer noch genutzt wird. Und nicht nur in der Astrophysik, wenn man Exoplaneten sucht oder versucht, diese dann zu untersuchen, sondern von der Mülltrennung über die Kriminologie bis zur Erkennung von Antiquitäten wird täglich Spektroskopie angewendet, um zu sagen, ich will auf das Material, die Dichte, auch die Geschwindigkeit eines Planeten oder eines Stoffes Auskünfte haben. Das wusste Josef noch gar nicht, dass man diese Verwendungszwecke alle nutzen könnte, während er versucht hat, sein Glas herzustellen. Aber es ist das, was bleibt, und damit ist Fraunhofer nicht nur in jedem Physikbuch der 9. Klasse der Oberstufe drin, sondern auch in jedem Optikbuch. Und es ist seine Montierung, es sind die Fraunhofer Linien und es sind seine Grundlagenforschung, die hier in einer kleinen Glashütte in einem Kloster im oberbayerischen Raum entstanden ist. Jetzt bin ich ins Schwärmen gekommen.
Ja, schön, dass man schwärmen kann.
Vor allem, ich habe jetzt tatsächlich auch bei Lesungen gesagt, uns beschäftigen gerade so viele Männer, die Welt und unser Leben zum Negativen beeinflussen. Und da haben wir mal jemanden, der wirklich auf der richtigen Seite des Lichtes, im wahrsten Sinne des Wortes steht, einer von die Gurden, der für seine Sache brennt, dem es wirklich um die Inhalte geht, nicht um sich, ein zurückhaltender Charakter, der einfach nur Leistung, Positives und Erkenntnis gewinnen wollte und dabei ein schüchterner, zurückhaltender und, wie ich finde, sehr sympathischer Typ geblieben ist.
Sie stellen diesen Typen ja auch schauspielerisch dar. Das ist ja...
Was sehr witzig ist, weil es ja genau das Gegenteil eines Schauspielers ist, der ja dafür bezahlt wird, dass er sich auf der Bühne exponiert und nach draußen geht. Deswegen ist es schön, einen schüchternen, einen Tschechow-Charakter, hätte ich fast schon gesagt, darzustellen. Seit 19 darf ich ihn immer und immer wieder darstellen. Das war in Berlin, das war in München, das war für Kinder und für Erwachsene. Und schön ist auch, wenn dann Mitglieder von der Fraunhofer Gesellschaft kommen und sagen, grüß dich Josef, schön dich einmal kennenzulernen und danke dir, dass es die Gesellschaft gibt, was du damals geleistet hast. Und ich lerne wahnsinnig viel damit, weil man immer Kontakt zu den Wissenschaften, zu den Instituten hat. Also es ist jedes Mal wahnsinnig erbaulich, was man Neues dazu lernt.
Aber was zeigen Sie da auf der Bühne?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich erzähle von seinem Leben. Ich versuche schon eben diese angewandte Forschung ein bisschen runterzubrechen, didaktisch reduziert zu erzählen. Also wie ist man damals vorgegangen? Und es ist ein Josef, der in die heutige Wissenschaft eintaucht und ganz viel staunt, was ein Quantencomputer ist, was eine Mikropumpe ist, die man dem Menschen implantieren kann, dass er dir Insulin bekommt oder dergleichen. Also jemand, der aus der überzeitlichen, aus der Vergangenheit kommt, aber eine Verbindung zur Wissenschaft hat und jetzt kennenlernen darf, und zwar niedrigschwellig, was Tolles in der Wissenschaft gerade noch möglich ist.
Diesen Punkt wollte ich ja noch ansprechen. Er hatte dann die akademischen Auszeichnungen ja im Laufe seiner Zeit erhalten, also ein Ehrendoktor. Also dieser Aufstieg, dieses in Schweden bei Karl von Linné war es vom Bauern zum Adeligen, man sagt dort Klassenreiser. Das sind Leute, die dann auch extrem viel gearbeitet haben, weil sie eben diese Regeln noch nicht kannten und sich durch Arbeit zurechtgefunden haben in diesen Systemen, so gut es aus ihrer Sicht eben möglich war. Aber auch viele Opfer bringen mussten letztlich, weil sie so viel gearbeitet haben, weil sie eben noch nicht dazugehört haben. Und das war eben so der Hebel. Und wenn Sie sagen, bei Fraunhofer war es ähnlich. Also die Reise praktisch, auch die Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften, das ist ja auch nicht jedem zugeflogen.
Das stimmt. Und bei ihm ist es vom Verschütteten zum Ritter, könnte man sagen. Er wird ja sogar noch vom König geehrt mit dem nicht erblichen Ritterstand des Josef von Fraunhofer, der wird. Und die Anfeindungen, wenn du eben nicht aus einem universitären, aus einem akademischen, aus einem gebildeten Stand kommst, sondern der Autodidakt bist, das ist immer noch der Glaserbub, der Geselle, der massiv angefeindet wurde, dass er erst ein außerordentliches Mitglied wird, ein korrespondierendes Mitglied, bevor er ein vollwertiges Mitglied einer königlichen Akademie der Wissenschaft werden darf. Ja. Da gibt es genügend, die genau damit ein Problem haben. Und der soll jetzt Vorlesungen halten, vor interessierten Bürgern und sogar vor Studenten. Der soll jetzt Professor und Doktor werden, obwohl er nie etwas publiziert hat, was den Ansprüchen einer Akademie genügen könnte. Dann allerdings ist das Schöne, dass halt die Wissenschaft doch die Wahrheit siegt und er war nicht zu widerlegen. Und was er publiziert hat, hat gestimmt und er hat auch noch die passenden Instrumente geliefert, um sich zu bewahrheiten. Und da sieht man, Qualität setzt sich durch.
Und Sie schreiben das auch in Ihrem Buch. Wir haben ihn auf das Genaueste überprüft, alles seine, was er geschrieben hat, und wir haben keinen Fehler gefunden. Na schön, ich glaube, bei uns gibt es im Fernsehen eine Satire-Sendung in Österreich, Willkommen Österreich, ja. Und da werden Bücher vorgestellt und da sagt einer von denen immer, der Christoph Christemann, ich habe das Buch in der Badewanne gelesen, ich habe das Buch in der Eisenbahn gelesen von Wien hierher, der Zug war 5 Stunden unterwegs und es ist sich gerade ausgegangen, ich habe schon eine Fahrt verwendet, glaube ich, von Klagenfurt nach Wien. Ja, ich glaube, die Gesetze des Lichts, das erstaunliche Leben des Josef von Fraunhofer. Ich bedanke mich sehr, dass Sie uns darüber erzählt haben.
Ich hätte noch ein Buch für die Rückfahrt tatsächlich.
Was wäre das?
Im Herbst kommt eine Neuauflage, da geht es dann um die Musik. Ich bin weg aus der Wissenschaft. Es ist eine Schwabing-Geschichte, ein München-Roman. Es geht um junge Leute, aber der eine ist Pianist und liebt inwendig Richard Strauss. Deswegen ist da der Titel des Romans Kavalier und es dreht sich in einem wahnsinnigen, wahnsinnigen Tempo um den Rosenkavalier. Und die Wiener haben ja Richard Strauss nie verziehen, dass er die dreckigsten Walzer vielleicht doch als Bayer komponiert hat und damit vielleicht sogar den Johann Strauss an ein paar Stellen den Rang abläuft. Während Richard Strauss gesagt hat, für 13 Takte Johann Strauss gebe ich eine ganze Oper her. Und viele der Hörerschaft würden das Gleiche sagen. Also für die Rückfahrt vielleicht ein Kavalier.
Also ich bin der Andreas Ulrich und ich bin Physiker und habe an der TU München gearbeitet, sowohl studiert als auch dann als Angestellter gearbeitet. Und am Schluss war ich APL-Professor für Physik.
APL?
Außerplanmäßig.
Okay. Und in welchen Gebieten der Physik?
Also ich habe gearbeitet an einem Kernphysik-Lehrstuhl, habe aber Atomphysik und Laserspektroskopie und Optik gemacht.
Kommt da Fraunhofer vor?
Nicht direkt, aber es ist sehr verwandt, dadurch, dass ich viel spektroskopische Untersuchungen gemacht habe. Mein Gebiet war teilchenstrahlinduzierte Lichtemission, habe ich das genannt.
Wie ist denn das, wenn man Physik studiert? Da begegnet man ja Fraunhofer doch wahrscheinlich bei den Spektren als bei den Fraunhofer-Linien, oder?
Ja, man begegnet ihm eigentlich in der Optik sehr früh schon. Also, und zwar in zwei Gebieten. Das eine ist bekannt von Fraunhofer, ist die Fraunhofer-Beugung. Das hat damit zu tun, wie gut die Auflösung von Fernrohren sind und was für Phänomene auftreten, wenn Licht an irgendwelchen Kanten vorbeigeht und dann eben die Winkel abgelenkt werden oder eben erkannt wird, dass das Licht nicht nur geradeaus läuft geometrisch, sondern eben auch abgelenkt wird durch die Beugung. Und das begrenzt eben die Auflösung von Fernrohren. Und das andere ist eben in der Spektroskopie, dass man eben die Fraunhofer-Linien kennenlernt und das ist ganz nah an der Astrophysik auch.
Was sind die Fraunhofer-Linien und wo finden wir sie?
Also die Fraunhofer-Linien findet man ganz viel, vor allen Dingen eben im Sonnenlicht, wo sie auch der Fraunhofer entdeckt hat. Und die Fraunhofer-Linien selber sind also eine geringere Intensität im Sonnenspektrum. Das Sonnenspektrum ist das sichtbare Licht, ist etwa sichtbar von 400 bis 800 Nanometern Wellenlänge.
Das sind alle Farben, die wir kennen.
Das sind die Farben von Blau bis Rot. Und Fraunhofer hat eben bei seinen Studien, die darauf abgezielt waren, Fernrohre zu verbessern, eben Farbfehler in Fernrohren zu korrigieren, hat dann diese Linien entdeckt. Zunächst hat er Versuche gemacht mit farbigem Licht, indem er sich Weißlichtlampen das Licht zerlegt hat in verschiedene Farben und dann eben versucht hat, diese Linsen so zu schleifen, so zu planen, dass eben die Farbfehler, die in der Abbildung passieren, korrigiert werden. Und da hat er hier in Benediktbeuern gemacht und dann waren die Lichtquellen zu schwach von der Intensität her und ist dann dazu übergegangen, das Sonnenlicht herzunehmen als hellere Lichtquelle. Und in dem Zusammenhang hat er erkannt, dass im Spektrum des Sonnenlichts, also in den Farben des Sonnenlichts, diese ganz schmalen dunklen Linien auftauchen, in großer Zahl. Und da hat er über 500 davon dokumentiert. Also der Fraunhofer war sehr sorgfältig in seiner Arbeit und das sind die Fraunhofer-Linien.
Und die waren immer an derselben Stelle?
Das war genau der entscheidende Punkt, weil er konnte dann eben eine Markierung haben in seinem Spektrum, mit der er weiterrechnen konnte, um die Linsen so zu planen, dass die Farbfehler korrigiert werden.
Haben diese Fraunhofer-Linien eine weitreichendere Bedeutung? Kann man darüber etwas über die Sonne sagen?
Ja, ganz viel kann man sagen. Und das ist auch das, was weniger bekannt ist. Meistens werden die Fraunhofer-Linien so erklärt, dass man sagt, man hat die Sonnenoberfläche, die Photosphäre, die so 6000 Grad heiß ist und wie ein schwarzer Körper eigentlich strahlt. also ein homogenes Licht hat, ohne diese dunklen Linien. Und dann würde das Licht durch eine Schicht, die weiter außen ist, durch die Elemente, die dann noch auf der Sonne sind, rausabsorbiert. Das ist nicht ganz so, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist eine Art Strahlungstransport, der vom Inneren der Sonne bis ins Vakuum des Weltalls passiert. Und auf den letzten Strecke, eben wo das, die Dichte dann geringer wird, da entstehen die Fraunhofer-Linien schon durch Absorption, aber eben praktisch kontinuierlich. Und genauso wie man die dunklen Linien, auf die dunklen Bereiche auf der Sonne sieht, die Sonnenflecken, die sind Bereiche von etwas niedrigerer Temperatur. Und da ist das Licht eben schwächer, also ist die Intensität geringer. Und wenn man jetzt das Wellenlängen aufgelöst anschaut, dann ist eben genau der ähnliche Effekt im Spektrum, dass man, wenn man sich diesen Strahlungstransport überlegt, man an den Wellenlängen, wo die Elemente, die zusätzlich zu Wasserstoff und Helium noch auf der Sonne sind, das Licht absorbieren auf dem Weg nach außen. Und deshalb schaut man in den Fraunhofer-Linien weniger tief in die Sonne hinein und dort ist die Sonne schon kühler. Und drum ist dort das Licht geringer und sehr schmal. Und man lernt unheimlich viel aus diesen Fraunhofer-Linien. Denn man muss sich die genaue Form der Linien ansehen. Und da gibt es einen Dopplerkern- und Dämpfungsflügel, nennt man das. Also einen Innenbereich der Sonne, ganz nah an dieser speziellen Wellenlänge, wo die zum Beispiel das Natrium absorbiert. Und dort ist es die Geschwindigkeit der Atome, verbreitert das Licht. Und das ist also dieser Dopplerkern über einen Doppler-Effekt. Wird eben die Linie nicht unendlich schmal, sondern hat eine endliche Breite. Und durch die Stöße mit den benachbarten Atomen entstehen die Dämpfungsflügel. Das sind so Stoßprozesse, die die Lebensdauer im oberen angeregten Niveau verändern, sodass man aus der Form dieser Fraunhofer-Linien etwas über die Dichte und über die Temperatur an dem Ort, wo sie entstehen, lernt. Und damit lernt man ganz viel über die Physik der Sonne. Das ist der wesentliche Punkt. Und das Gleiche gilt dann eben auch, wenn man, das hat schon Fraunhofer selber gemacht. Er hat schon also erstens hat er festgestellt, dass das Licht der Planeten dasselbe ist wie das der Sonne. Und wusste damit, dass es also nur reflektiertes Licht der Sonne. Er hat aber auch schon zusammen mit Söldner hier in München von Fixsternen sich die Spektren angeschaut und wusste, dass die anders sind. Und er wusste auch schon, dass die dunkle Linie, die zum Natrium gehört, die er auch bezeichnet hat, also er hat die von A bis H und K durchklassifiziert, diese Linien, die stärkeren Linien, dass die auch auf der Erde in Emission beobachtet wird. Und später weiß man jetzt, dass es das Natrium ist. Also das war Fraunhofer alles schon bekannt. Und er wusste auch, dass die Linien sehr schmal sind, weil er sie, wenn er das Okular ein bisschen verstellt hat bei seiner Apparatur, gesehen hat, dass sie dann nicht mehr auftreten, sondern verschwommen werden. Also er wusste schon unheimlich viel. Und die Fraunhofer-Linien geben eben sowohl bei der Sonne als auch bei den Fixsternen ganz viel Information über die Zustände auf der Sonne, die Temperatur, die Dichte und die Physik der Fixsterne.
Aber er war der Erste, der das untersucht hat, der hat gesagt, mit den Sternen, Fixsternen.
Also die Linien waren von Wollaston vorher schon beobachtet und wohl kurz erwähnt worden, aber nicht genau studiert. Und darum ist die Klassifikation von Fraunhofer heute gebräuchlich.
Und habe ich Sie richtig verstanden, wenn Sie sprechen von Natrium, dass es Natrium dann gibt auf der Sonne?
Richtig, ja.
Ohne dass man dort gewesen ist, weiß man, dass es Natrium gibt.
Das ist der entscheidende Punkt, ja, dass man eben schon etwas gelernt hat über die verschiedenen Elemente. Also nach dem Fraunhofer kam ja dann etwas später um 1850 rum die Arbeiten von Kirchhoff und Bunsen, die dann in Emission, also als leuchtende Linien, die ganz, sehr viele Elemente spontan entdeckt haben, mit Apparaturen genau wie der Fraunhofer, mit Prismen und eben Lichtquellen, bei denen verschiedene Elemente auftreten. Also Salze von, wie man heute Flammenfärbung macht, auch in der Schule manchmal, dass man Kalium, Natrium, Rubidium, Cäsium, auch die ganzen Elemente, die zum Beispiel bei Silvesterfeuerwerk die verschiedenen Farben machen, die haben dann Kirchhoff und Bunsen systematisch studiert. Und deshalb wusste man, dass diese Elemente eben auch, und das ist der entscheidende Punkt für mich von diesen fraunhoferschen Beobachtungen, dass man dadurch gelernt hat, dass nicht nur die Mechanik, wie bei Newton im Weltall gleich ist wie auf der Erde, sondern auch die Chemie und die Zusammensetzung des Weltalls homogen ist. Also sowohl auf der Sonne als auch auf anderen Fixsternen zu beobachten ist und dieselben Elemente da auftreten. Wasserstoff, Helium und eben auch die schweren Elemente bis 92 beim Uran.
Das heißt, wenn man jetzt mit einem Spatel oder irgendeinem Draht ein Salz in eine Flamme bringt, in einen Bunsenbrenner, dann leuchtet genau das in einer bestimmten Farbe, was bei den Fraunhofer-Linien fehlt.
Ja, es ist genau, und das wusste eben auch schon Fraunhofer, dass die auf der Erde, in, sozusagen wie man sagt, in Emission, also als leuchtende Linie beobachtet, eben auch auf der Sonne in Absorption sieht und dass das eng zusammenhängt.
Um es zu erklären, das geht ja dann schon in Richtung Quantenphysik, oder? Ich meine Atomphysik oder halt die Bahnen der Elektronen oder die angeregten Zustände.
Ja, das ist mir aufgefallen, wie ich mich jetzt wieder mit dem 200. Todestag mit Fraunhofer beschäftigt habe und das nochmal angeschaut durch das berühmte Bild, wo er seine dunklen Linien alle markiert hat und aufgezeichnet hat. Ist das erstaunlich, dass er zusätzlich die Intensitätsverteilung im Sonnenspektrum gemessen hat, also von dem kontinuierlichen Spektrum, was da dahinter liegt praktisch. Da ist die Kurve drüber gezeichnet und das ist die Intensitätsverteilung im Sonnenlicht. Und mit genau so einer Kurve hat, was ist dann ungefähr 80 Jahre später oder 90 Jahre später, der Max Planck die Quantenmechanik begründet, interessanterweise. Also in dem Fraunhofer'schen Bild ist praktisch die Quantenmechanik schon zweimal vertreten. Also einmal deuten die schmalen Linien darauf hin, dass das diskrete Übergänge sind und damit ein quantenmechanischer Effekt, wie man später gelernt hat. Und gleichzeitig ist praktisch die Kurve, die er drüber generiert hat, mit dem extra Okular, das er sich gebaut hat und mit den Abstandsmessungen wirklich die Intensitätsverteilung im Sonnenlicht gemessen hat, schon richtig. Die ist dann später verwendet worden, um die Quantenmechanik zu begründen, durch Max Planck um 1900.
Da gab es ja, oder da gibt es ja auch noch andere Linien, die Lyman, Paschen, Brackett oder so, also Serien im Licht.
Ja, das bezieht sich dann, also das ist die Atomphysik, die dahinter steckt, der Atombau, der dann eben aus der Spektralanalyse entstanden ist und eben die Einführung der Quantenmechanik. Wusste man und dann eben zum Beispiel beim Wasserstoff, das sind diese Spektralserien, das ist dann Atombau, bei dem man dann eben die Anregungsenergien wirklich berechnen konnte oder sich damit beschäftigt hat. Und da gibt es eben diese Serien, die darauf von den verschiedenen Anregungszuständen, die die Elektronen einnehmen können, das legt eben fest, man hat ein freies Atom und hat die daran gebundenen Elektronen. Und da kann man Energie reinstecken und dann kriegt man die Anregung von den Elektronen. Und dann gibt es Zustände, in die die Elektronen landen können bei der Anregung. Und da gibt es eine ganze Reihe davon, die systematisch orientiert sind. Und immer bei der Absorption und Emission zwischen diesen Energiezuständen wird Licht ausgesandt oder absorbiert.
Und die Fraunhofer-Linien sind dann im sichtbaren Bereich?
Die sind also natürlich gehen die weiter.
Und dort sehen wir sie praktisch.
Wir sehen sie praktisch nur. Aber es ist schon so, dass natürlich der Schwerpunkt, das ist biologisch begründet, die Intensität des Sonnenlichts ist eben maximal im sichtbaren Bereich. Und dort sind die Fraunhofer-Linien sichtbar. Fraunhofer war ein extrem guter Experimentator. Er hat zum Beispiel Linien beschrieben, die normalerweise im Spektrum, wenn man es visuell mit den Augen beobachtet, nicht sichtbar ist. Er wusste, dass er den mittleren Teil des Spektrums abdunkeln muss. Nur so konnte er die ganz am roten und am ganz am blauen Ende noch beobachten. Und es ist auch so, dass wirklich in die ersten Linien A, B, C, die sind praktisch terrestrischen Ursprungs. Das ist eine Absorption, die in der Erdatmosphäre passiert, hat man hinterher gelernt. Und nur die Linien ab der Natriumlinie D und so weiter entstehen auf der Sonne selber.
Ich glaube, da kann man ja auch feststellen, ob es das Ozon oder Ozonloch gibt, wenn man das Spektrum analysiert, wie viel in einem bestimmten Wellenbereich durchkommt.
Das geht sicher. Ich glaube, Ozon ist im Wesentlichen im Blauen aktiv. Das ist ja der Punkt, wo man sagt, wenn das weg ist, hat man die Gefahr von Hautkrebs und so weiter. Also natürlich kann man spektroskopisch unheimlich viel lernen. Das ist generell so.
Fraunhofer hat auch diese chromatische Aberration, glaube ich, also die Wellenlängenabhängigkeit der Lichtbrechung, dann korrigiert mit Linsen und Luft dazwischen. Das war sicher auch noch eine Stärke von, also seine Spezialität.
Historisch war das sozusagen seine Aufgabe. Das ist der interessante Punkt. Also es war so, dass die Kontinentalsperre durch Napoleon den Nachschub von Optiken aus England geblockt hat. Mechanik gab es ganz gut hier. Da gab es in Augsburg einen Instrumentenhersteller, der zum Beispiel auch Teilkreise und sowas erzeugt hat. Und es fehlte dann für die Landvermessung die Teleskope mit korrigierten Linsen. Also die Idee, die Farbfehler zu korrigieren, hat Fraunhofer nicht erfunden, sondern man hat ihm die Aufgabe gestellt. Der Utzschneider, der das praktisch vermarkten wollte, der hat ihm die Aufgabe gegeben, bau doch mal, nachdem wir es aus England nicht mehr bekommen, diese chromatisch korrigierten Linsenkombination. Und die Idee dabei ist, dass man eine Glassorte hat, die die Farben wenig aufspaltet und eine, die die Farben stark aufspaltet. Und aber im Gegensatz, die wirkliche Lichtablenkung sollte groß sein, aber die Farbaufstreuung klein. Das ist die eine Linse. Und man hat eine zweite Linse, die die Farbaufstreuung groß macht, aber die Ablenkung klein. Und wenn man die korrigiert, zusammen kombiniert, also eine Sammellinse, die die eigentliche Abbildung macht, und eine Zerstreuungslinse, die dann eben diese Farbfehler, den unterschiedlich liegenden Brennpunkt wieder zurückkorrigiert. Die muss halt viel Dispersion, wie man das nennt, Farbaufstreuung machen, aber nicht mehr viel ablenken dabei. Und diese Kombination nutzt man eben, um die Farbfehler zu korrigieren. Und das war bekannt und Fraunhofer hatte halt die Aufgabe, stell die Gläser her und vermiss die Gläser so, dass man die Linsen wirklich planen kann. Und genau das war die Aufgabe von Fraunhofer. Und in dem Zusammenhang hat er dann eben, nachdem er zunächst sich mit einem Prisma verschiedene Farben erzeugt hat, um wirklich zu sagen, wie verhält sich das Glas der verschiedenen Sorten bei welcher Wellenlänge, hat er dann die Sonne verwendet und dabei zufällig eben diese Fraunhofer-Linien entdeckt und dann auch gleich benutzt. Und das ist eben, dass dieser wissenschaftliche Entdeckung und genaue Beschreibung Einfluss genommen hat auf die wirtschaftliche Anwendung, auf den Bau von die Auswahl der Gläser und dann die Planung von diesen Linsenkombinationen. Das war so sein wesentlicher Punkt und drum auch die Fraunhofer Gesellschaft, die dann eben diese Anwendung von Wissenschaft in der Technik heute noch betreibt.
Das wäre nämlich noch meine Frage an Sie gewesen. Wo war der Übergang zwischen Fraunhofer als Handwerker, als Glasschleifer zu Fraunhofer als Wissenschaftler?
Also das war eigentlich die fantastische Kombination, dass er von Kindheit an dieses Glas so bearbeiten konnte. Also einmal, dass er wirklich in der Lage war, so gute Oberflächen zu erzeugen, dass man damit diese genauen Messungen machen konnte. Wie gesagt, diese Fraunhofer-Linien erscheinen nur, wenn man perfekte Optik hat. Und von dem Guinan, der hier gearbeitet hat in Benediktbeuern, hat er gelernt, wie man Gläser homogen herstellen kann. Das Glas muss auch sehr rein und sehr homogen sein. Damit hat er sich beschäftigt, ganz systematisch. Und dann kam eben dieser Sprung, dass er dann diese Fraunhofer-Linien entdeckt hat im Sonnenspektrum und dann auch gleich angewandt hat, eben dieses wissenschaftliche Ergebnis auf diesen praktischen Entwurf und Bau von Fernrohren.
Und dass das nicht gesund war, war wegen dem ganzen Glasherstellung, auch Blei. Flintglas ist ja was mit Blei drinnen. Und es ist wegen der Brechung, glaube ich, gell?
Ja, also seine Krankheit, das ist mir...
Der Biograf hat das schon Vermutmaßungen, aber der Brechungsindex ist mit Bleiglas irgendwie besser, stärker.
Ja, also Blei wird verwendet. Ich glaube, es war ein Bleiglas. Wobei ich nicht glaube, dass das dominante Problem für seine Krankheit war, weil das Blei gebunden ist in dem Glas. Es war wahrscheinlich eher, dass er durch das Schleifen halt sowas wie eine Staublunge hatte. Aber das weiß ich nicht genau. Man sagt auch, dass er Lungentuberkulose hatte, was ja damals sehr verbreitet war in seinem Lebensumfeld. Also das ist mir nicht, das weiß ich nicht. Das ist, weiß ich auch nicht, ob es wirklich bekannt ist. Soweit ich die Biografien gelesen habe, ist nicht so klar, ob er Tuberkulose hatte oder sowas wie eine Staublunge durch das Glasschleifen.
Eine Sache haben Sie schon angesprochen, das war dieser Fernrohrbau. Das ist eine eigentlich recht unbekannte Komponente, die Entwicklung dieser deutschen Aufhängung.
Ja, also einmal muss man sagen, dass Fraunhofer auch hier, was auch immer ein bisschen untergeht, mechanisch sehr gute Arbeit leisten musste und auch Leute dazu hatte, eine ganze Werkstatt zu betreiben. Das wird witzigerweise sogar heute, wenn Leute sich ein Fernrohr kaufen, um Sterne zu beobachten, dann wird oft übersehen, dass die Mechanik eine ganz große Rolle spielt, weil man die Erddrehung kompensieren muss. Das ist das, worauf Sie ansprechen. Das heißt, man braucht eine sehr gute Mechanik, um das Fernrohr nachzuführen. Wenn man mal durchs Fernrohr schaut, dann dauert es 2 Minuten, bis der Mond seinen vollen Durchmesser weitergewandert ist, wenn man das Fernrohr nicht weiter bewegt. Und der Fraunhofer hat eben in der Mechanik auch Enormes geleistet, hier mit den Werkstätten, die er hier betrieben hat. Und in dem Sinn, wie ich gelesen habe, hat er sogar einen Antrieb gemacht, einen automatischen, praktisch eine Nachführung, wo er 2 Uhren kombiniert hat. Eine hat die Kraft geliefert, die andere die Genauigkeit, um diese präzise Nachführung zu machen. Und er hat diese sogenannte deutsche Nachmontierung erfunden, wo eine Achse parallel ist zur Erdachse, dann muss man nur um diese Achse drehen, um die Erddrehung zu kompensieren. Also die Winkel werden gerechnet in der Astronomie als Rektaszension und Deklination. Das ist so ähnlich wie der Globus, wo man die Projektion des Erdäquators an den Himmel hat und die Winkel rauf und runter sozusagen, dazu ist die Deklination, die kann man einmal fest einstellen und den anderen Winkel, das ist der Stundenwinkel, den muss man nachdrehen. Und dann die Rektaszension ist wieder der fixe Wert. Und um so einen Stern zu beobachten oder auch ein Himmelsobjekt und die Erddrehung zu kompensieren, hat man diese Montierung und die Mechanik, die dann das Fernrohr so nachdreht.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, war es dadurch möglich, den Uranus länger zu beobachten und genauer seine Ablenkungen festzustellen, seine Bahnablenkungen. Und daraus konnte man schließen, dass es Neptun geben muss, der dann auch in weiterer Folge gefunden wurde.
Also für die Beobachtung ist wichtig, da hat auch der Fraunhofer beigetragen. Also zunächst mal im 19. Jahrhundert hat die Positionsastronomie, das ist der eine Teil, praktisch das, was Astronomie bedeutet, also die Benennung von Fixsternen und ihre Lagevermessung am Himmel, die hat ganz große Fortschritte gemacht, auch durch den Einsatz von Fernrohren und sogenannten Meridiankreisen. Das sind Fernrohre, die genau nach Süden ausgerichtet sind, in Kombination mit sehr genauen Uhren. Also da war man in der Lage, die Position von Planeten zum Beispiel eben oder auch Fixsternen sehr genau zu bestimmen.
Diese Mittagslinie, wann geht der Planet?
Wann geht er genau an dem Ortsmeridian vorbei? Wenn man da die Uhrzeit hat, dann ist das direkt die Position am Himmel in Rektaszension und Deklination, also den eigentlichen Himmelskoordinaten bezogen auf ein Koordinatensystem, was mit dem Fixsternhimmel verbunden ist. Und da war eben der Punkt, dass man in dieser Zeit die Position der Planeten sehr genau vermessen konnte. Und dann hat man eben bei der Entdeckung Uranus, das vorausberechnet aus den Abweichungen der Bahn des Neptun zu den Kepler-Gesetzen.
Welche Richtung? Wurde Uranus entdeckt nach Neptun oder umgekehrt?
Der Uranus herrscht. Der Innere war früher bekannt.
Also wahrscheinlich, dann ist es Neptun, der daraus nachgewiesen wurde.
Ja, okay. Da hat ein Franzose hat das vorausberechnet und dann, ich glaube, Galle hat, glaube ich, dann in Berlin, glaube ich, hat dann den Neptun wohl dann eben entdeckt, aufgrund der Vorausberechnung. Also der Fraunhofer'sche Beitrag dazu war einmal im Wesentlichen wohl, dass er sehr gute Fernrohre gebaut hat mit einer hohen Auflösung, sodass man diese Position genau messen konnte. Das hat er aber selber nicht getan. Also das ist der wesentliche Schritt aus meiner Sicht, dass Fraunhofer den Weg gefunden hat von der Positionsastronomie zur Astrophysik.
Und die Astrophysik durch die Linien?
Durch die Beobachtung der Linien und damit, dass man angefangen hat nun von den Fixsternen, die Chemie und die physikalischen Eigenschaften, Temperaturen, Dichte und sowas zu messen.
Ja.
Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass diese schmalen Fraunhofer-Linien eben durch den Doppler-Effekt Geschwindigkeiten im Weltall anzeigen.
Wenn ein Stern von uns weggeht, dann ist er ein bisschen röter, seine Frequenz, die er zu uns schickt, ist tiefer und das kann man durch die Linien, die ja an einer bestimmten Stelle sind, feststellen. Ja. Das heißt, die schwarze Linie ist in einem anderen Bereich des Spektrums.
Die schiebt ein bisschen gegenüber der Linie, die entsprechend ist auf der Erde. Und je höher die Geschwindigkeit, umso weiter ist die verschoben. Auf uns zu, ins Blaue, von uns weg, ins Rote.
Verstehe, das wäre dann Hubble.
Und das ist das Hubble-Gesetz eben. Und es sind viele andere Dinge. Zum Beispiel eben jetzt auch die Entdeckung von Exoplaneten. Wenn man die Bewegung des Fixsterns beobachtet, dann wandern ja, wenn Objekte umeinander umkreisen im Weltall, bewegen sich um den gemeinsamen Schwerpunkt. Das heißt, auch der Stern, der von einem Planeten umkreist wird, wandert ein bisschen auf uns zu und wieder von uns weg. Und so hat man die ersten Exoplaneten im 1990er Jahren entdeckt. Und zwar in Südfrankreich bei dem Observatoire Haute-Provence ist es erstmal gemessen worden. Und zwar mit einer Messmethode, die eigentlich der Fraunhofer eingeführt hat, nämlich dem Beugungsgitter, den sogenannten Echelle-Spektrographen, die eine ganz hohe Auflösung haben, um sehr kleine Geschwindigkeiten zu messen. Also man kann heute so unter einem Meter pro Sekunde messen, als über den Doppler-Effekt der Fraunhofer-Linien.
Was macht das Beugungsgitter hier?
Das Beugungsgitter zerlegt auch ähnlich wie das Prisma das Licht in verschiedene Farben. Und wenn man in sehr hohe Ordnungen geht von der Beugung, wird diese Auflösung sehr gut. Also man kann sehr genau diese Wellenlängen von der Fraunhofer-Linie bestimmen. Und das macht man mit diesen Echelle-Spektrographen, die so praktisch zeilenweise das Spektrum auseinanderziehen. Und dann kann man sehr genau die Position bestimmen. Und wenn man das systematisch macht an einem Stern, dann findet man diese Hin- und Herbewegung des Sterns auf uns zu und von uns weg. Und daraus kann man auf die Exoplaneten schließen, die diesen Stern umrunden. Das ist eine der Methoden. Andere Methode ist dann eben bedeckungsveränderliche.
Vielleicht so abschließend, was haben denn Sie für einen Eindruck? Ist jetzt Fraunhofer ein besonders bemerkenswerter Optiker, Wissenschaftler oder hätte das eigentlich zu dieser Zeit auch jemand anderer machen können? Das, was er gefunden hat, diese Linien zu entdecken.
Keine ganz einfache Frage. Sicher hat in dieser Umbruchszeit um 1800 rum vieles in der Luft gelegen sozusagen. Denn wie gesagt, der Fraunhofer Linien hat Wollaston schon beschrieben und natürlich ist Optik auch schon benutzt worden, Linsenschleifen und sowas war bekannt. Er war wohl einer, der enorm präzise war und ich glaube, der groß und sehr systematisch vorgegangen ist. Und sich das selber erarbeitet hat, was vielleicht auch gerade sein großer Vorteil war, dass er in einem größeren Alter, was glaube ich Einstein mal gesagt hat, man muss irgendwie relativ noch nicht wissen und sich dann erarbeiten. Und es ist glaube ich beim Fraunhofer dazu gekommen, dass er zufällig alle diese Voraussetzungen hatte. Also er konnte sogar selber das Bearbeiten der Linsenschleifen von seinem Vater her, kannte er das und wusste, wie sowas geht. Und er hat von dem Guinon hier gelernt, wie man sehr gute Gläser erzeugen kann durch die Methode, das umzurühren, das Glas, die Glasschmelze und auch möglichst reine Substanzen zu verwenden. Das hat er sehr systematisiert. Also in seiner Person ist das zusammengekommen. Und er muss die große Fähigkeit gehabt haben, sich auch diese Theorie zu erarbeiten, dann im nächsten Schritt nach der Entdeckung das umzusetzen, in den Entwurf von diesen Linsen. Also er hat Objektive gebaut, glaube ich, bis zu fast 50 Zentimeter Durchmesser. Und die musste halt so dimensionieren, dass das funktioniert. Also in ihm ist so viel zusammengekommen und so viele Beiträge gemacht worden, auch diese Beugungsstudien, also wirklich um die Wellen. Er war der Erste, der die Wellenlängen absolut vermessen hat. Also er hat so vieles zusammengebracht und er muss sehr systematisch gearbeitet haben. Sonst wäre es nicht gewesen. Also insofern wäre es schwierig gewesen, jemanden zu finden und diese Glückszufälle sozusagen, dass er entdeckt wurde bei dem Hauseinsturz, den er da miterleben musste bei seinem Werkstattmeister und dann dadurch erstmal als Optiker bekannt geworden ist und angeheuert worden ist. Also das ist schon sehr eigen besonders, sodass man sagen kann, es wäre schwierig gewesen, hätte lange gedauert, bis die einzelnen Schritte so zusammengefügt worden wären, wenn das Einzelpersonen gemacht hätten.
Da gibt es auf YouTube einen sehr interessanten Vortrag von einer amerikanischen Universität, ein Wissenschaftshistoriker, der genau sich anschaut, wann wurde was erfunden. Und es war genau diese Fraunhofer-Position wichtig, dass sich das alles entfaltet. Das war
da kam das zusammen.
Da kam das zusammen. Stimmt es, dass Sie hierher nach Benediktbeuern gezogen sind, wegen Fraunhofer?
Nein, das ist nicht der Fall. Das war ein reiner Zufall.
Okay.
Meine Frau hat diesen Platz gefunden.
Es ist auch ein wunderschöner Platz.
Ein Zufall, also der im Nachhinein noch stattfindet. Ich habe immer mich erfreut am Fraunhofer und habe das auch besucht und auch hier Spaziergänge schon gemacht, dass wir hierher gezogen sind, war wirklich dann zufällig, wie wir von Dachau hierher gezogen sind.
Ja, ich werde dann nachher noch ins Museum rüberschauen, was es dort noch gibt. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse daran und habe mich gefreut, Sie kennenzulernen.
Danke.
ORF Sound.
Der Physiker, der das Licht las. Zum 200. Todestag von Josef von Fraunhofer.
Unglaublich, was hier gebaut wird.
Von Lothar Burdingbauer.
Eine Sendung über das Leben von Josef von Fraunhofer beginnt in München, weil er dort vor 200 Jahren gestorben ist. Am 7. Juni 1826. Sein Grab ist am Münchner Südfriedhof. Und ich treffe hier am Hauptbahnhof, dort wird mächtig umgebaut, eine Riesenbaustelle, den Biografen von Josef von Fraunhofer, Andreas Breu. Er hat einen historischen Roman geschrieben über diesen Hersteller von optischen Geräten, von Fernrohren. Und wir fahren gemeinsam jetzt 50 Kilometer südlich von München nach Benediktbeuern. Das liegt zwischen München und Innsbruck auf halbem Weg. Und dort gibt es eine Glashütte, in der Josef von Fraunhofer sein ganzes Leben gewirkt hat.
Weit draußen der perfekte Ort, um fernab der Städte Glas herzustellen.
Hier in München würde er übrigens in einem einstürzenden Haus als Kind, man glaubte, er wäre schon tot, gefunden. Und es nahmen sich die Menschen seiner an, die ihn dann sein Leben lang begleitet haben. Einer von ihnen, ein Unternehmer, der diesen Glasbetrieb in Benediktbeuern gegründet hat.
Und das Interessante ist, dass dieser Sturz, diese Katastrophe, sein Leben im Endeffekt zum Positiven verändert. Und nicht nur, weil er am Leben bleibt, sondern weil er jetzt auf dem Schirm ist, auch schon einer beginnenden Boulevardpresse. Und er vom Kurfürsten persönlich einen Geldbetrag bekommt, um ihn jetzt ein bisschen zu unterstützen.
Und dieser Unternehmer, Josef von Utzschneider, schrieb in seinen Erinnerungen über die wohl bedeutendste Entdeckung von Josef von Fraunhofer, die Fraunhofer-Linien.
Die Versuche, welche Fraunhofer machte, um zu erfahren, ob das Farbenspektrum vom Sonnenlichte dieselbe helle Linie im Drange enthält wie das vom Lichte des Feuers, führten ihn auf die Entdeckung der unzähligen dunklen, feinen Linien, in dem aus vollkommen homogenen Farben bestehenden Spektrum vom Sonnenlichte, welche Entdeckung wichtige Folgen hatte und durch welche allein es möglich wurde, den Weg des Lichtes für alle Farbennuancen mit Winkelinstrumenten völlig genau und direkt zu verfolgen.
Für drei Dinge ist Fraunhofer bekannt. Nummer 1, die fehlenden Farben der Sonne. Sie werden heute Fraunhofer-Linien genannt und lassen Rückschlüsse zu auf die Elemente der Sonne, ohne je dort gewesen zu sein. Nummer 2, die sogenannte deutsche Aufhängung oder die Fraunhofer-Aufhängung eines Fernrohrs. Man kann so die einzelnen Sterne oder Planeten länger genau beobachten. So wurde Uranus entdeckt aus Unregelmäßigkeiten in der Bewegung des Neptuns. Und Nummer 3, Fraunhofer war ein Meister in der Herstellung von Glaslinsen. Einerseits beherrschte er das Schleifen und andererseits beherrschte er die Öfen und die daraus resultierenden oder fehlenden Schlieren im Glas. Es war Flintglas, also Bleiglas, besonders lichtbrechend. Und hier ist das Rezept.
90 Pfund Quarz, 68,5 Pfund Pottasche, exakt
6,5 Busseln,
26 Pfund Kalk,
12 gescheite Küss,
5 Pfund Salpeter,
ein langes Bad im Weiher, eine Reise nach Benediktbeuern, das macht zusammen Glück und Zufriedenheit ohne Asche und grünes Glas.
So hat Leni das Rezept interpretiert. Leni gab es nicht wirklich. Sie ist eine Erfindung des Biografen Andreas Breu. Er hat eine Romanbiografie über Fraunhofer geschrieben, aus Dokumenten. Fraunhofer war nicht verheiratet und so hat ihm Andreas Breu die Leni erfunden, eine Sparring-Partnerin, wie er sie nennt.
Also wir haben nur in Briefen den Hinweis, dass er mit dem Ledigsein gehadert hat, dass er gerne sich verheiratet hätte, dann auch den Vertrag angepasst hätte, dass man versorgt ist. Der Haushalt wurde von seiner Schwester, die auch ledig war, geführt, die dann vor ihm und wahrscheinlich auch an der Tuberkulose gestorben ist. Und ich dachte mir, er braucht eine Sparring-Partnerin. Er braucht jemanden, mit dem er sich unterhalten kann, die genauso fasziniert ist vom Licht. Und die sagt, mich interessiert dieser Mann, weil der mit so Begeisterung über sein Thema spricht und so schön davon träumt und so schön sich da hineindenkt.
Mit 39 Jahren stirbt Fraunhofer schließlich an der Tuberkulose.
Da hat er gewohnt, in der Benediktbeuerner Zeit, im ersten Stock da drüben. Da ist der Saal der optischen Geräte. Drunter waren die Werkstätten und das Glas wurde da vorne in der Glashütte gemacht. Hier wurde es dann bearbeitet. Da war die Brauerei und dort oben links im Salettl gab es die Vorstellung mit der Camera Obscura und einer Laterna Magica. Also witzigerweise, man kann vom Licht eine Art von frühem Kino, einen Sternenhimmel zu entwerfen, um zu zeigen, wie auch Wissenschaft Unterhaltung sein kann.
Schön ist es da. So grün, grün gehalten.
Und jetzt laufen wir gerade aus dem Arkadenhof herauf zur alten Seilerei. Und hier drinnen ist jetzt noch heute Grundlagenforschung genauso wie modernste Forschung, nämlich mit einem jetzigen Fraunhofer-Institut.
Mein Name ist Inge Breitenberger. Ich leite in der Fraunhofer-Gesellschaft in München die Stabsstelle für Bürgerformate. Fraunhofer ist eine der führenden Forschungsorganisationen für angewandte Forschung. 2026 jährt sich der Todestag von Josef von Fraunhofer zum 200. Mal. Und da liegt natürlich sehr nahe, dass wir gerade die Wirkungsstätte von Josef von Fraunhofer da in den Vordergrund stellen. Es wird eine große Wiedereröffnung geben der Glashütte, der historischen Glashütte von Josef von Fraunhofer und freuen uns da sehr drauf. Und wenn man berücksichtigt, unter welchen Umständen er groß geworden ist, er durfte nicht wirklich lesen lernen. Und ich habe mich auch mit den Briefen von ihm beschäftigt, wie er ganz am Anfang geschrieben hat. Hat er nie richtig schreiben gelernt, ja, und so nach Gehör geschrieben. Und am Ende ist er in die Akademie der Bayerischen Wissenschaften aufgenommen worden. Ja, ist man wirklich ein Autodidakt. Und für uns ist er ja auch ein Pionier, ein Wegbereiter der heutigen Astronomie.
Bayern um 1800.
Andreas Breu.
Die Franzosen kommen. Napoleon ist hier, der Zar ist hier. Die Industrialisierung bricht an. Es gibt eine Kontinentalsperre. Man kann Sachen nicht mehr importieren. Das heißt, man muss sie selber herstellen. Und da gibt es so findige Menschen, nach denen Brücken und Straßen in München benannt sind, wie ein Herr Utzschneider, ein Herr Reichenbach, ein Herr Liebherr und halt auch ein Herr Fraunhofer, die genau diese Zeit nutzen. Und dann passiert etwas Seltsames. Die Kontinentalsperre ist vorbei. Man könnte wieder Glas und optische Instrumente aus England importieren. Muss es aber gar nicht, weil komischerweise jetzt genau in dieser die Bayerischen besser als die Englischen geworden sind.
Historisch war das sozusagen seine Aufgabe. Also ich bin der Andreas Ulrich und ich bin Physiker und das ist der interessante Punkt. Also es war so, dass die Kontinentalsperre durch Napoleon den Nachschub von Optiken aus England geblockt hat. Mechanik gab es ganz gut hier, da gab es in Augsburg einen Instrumentenhersteller, der zum Beispiel auch Teilkreise und sowas erzeugt hat. Und es fehlte dann für die Landvermessung die Teleskope mit korrigierten Linsen.
Die Optik spielt zu der Zeit eine Rolle in drei Bereichen. Die Wissenschaft ist noch so eine schöne Hobbysparte, dass man in den Himmel schaut, Sterne vermessen möchte. Interessanter wird es bei der Steuer und im Krieg. Im Krieg werden bereits die Fernrohre verwendet. Wir haben eine Napoleons-Darstellung, wo er vielleicht einen Fraunhofer in der Hand hält, in der Galerie de Bataille in Versailles. Und man braucht sie, um damals noch diese Massenschlachten Überblick zu behalten, in die Ferne zu schauen. In der Steuer ist es so, dass die Franzosen nach Bayern kommen und als erstes einen Steuerkataster anlegen wollen. Und dazu muss das ganze Bayernland vermessen werden. Und auch dazu braucht es fein optische Instrumente, um es richtig einzuteilen und auch richtig zu besteuern. Und damit haben wir das Geld und den Krieg, der die Optik befeuert. Und erst später, sag mal, mit diesen tollen Geräten kann man doch jetzt aber eigentlich noch was viel Interessanteres sehen, nämlich den Blick in die Sonne, den Blick in die Sterne und den Blick in die Wissenschaft.
Fraunhofer hat auch die chromatische Aberration korrigiert, die Wellenlängenabhängigkeit der Lichtbrechung. Je nach Farbe gibt es einen anderen Brennpunkt und so entstehen Farbsäume um die beobachteten Objekte, die unerwünscht sind. Der Physiker Andreas Ulrich.
Und die Idee dabei ist, dass man eine Glassorte hat, die die Farben wenig aufspaltet und eine, die die Farben stark aufspaltet. Und das war bekannt. Und Fraunhofer hatte halt die Aufgabe, stell die Gläser her und vermisst die Gläser so, dass man die Linsen wirklich planen kann. Und in dem Zusammenhang hat er dann eben, nachdem er zunächst sich mit einem Prisma verschiedene Farben erzeugt hat, um wirklich zu sagen, wie verhält sich das Glas der verschiedenen Sorten bei welcher Wellenlänge, hat er dann die Sonne verwendet und dabei zufällig eben diese Fraunhofer-Linien entdeckt und dann auch gleich benutzt.
Das ist so der Schritt heraus aus diesem militärischen und der Landvermessung. Da geht es wirklich um das Wesen des Lichts.
Um die Erkenntnis. Und bei ihm ist witzigerweise der Anfang der Spektroskopie nichts anderes wie Qualitätsmanagement.
Euer Exzellenz, lassen Sie mich ohne Umschweife zum Punkt und zum Anliegen dieser Mitteilung kommen.
Das schreibt der erfahrene Glasmacher Pierre-Louis Guinan an den Besitzer der Glashütte, Josef von Utzschneider, einigermaßen zornig, als der junge Fraunhofer zunehmend selbst die Leitung und Verbesserung der Glasproduktion übernimmt.
Eine Glashütte verträgt, ebenso wie jeder Betrieb nach meinem Erachten, exakt einen Leiter und eine Führungspersönlichkeit, die weisungsbefugt und unangefochten ist. Es ist daher nötig, dass Sie den Gesellen Fraunhofer, der mir zuarbeiten soll, wenngleich er nun durch publizistische Kleinversuche und seine dramatische Vergangenheit manche vielleicht übereilte Berühmtheit erlangt hat, an seinen Platz verweisen, damit ihm klar wird, welche Rolle er im Institut spielte und wichtiger noch, welche Rolle er eben seinem und meinem Vertrag gemäß nicht spielt. Seine Unkenntnis im Schleifen und Polieren mit wassergetriebenen Maschinen, welche ich persönlich perfektioniert habe, ist offenkundig. Über sein Wissen über die Vorgänge mit Handschleifbänken erlaube ich mir hier besser kein Urteil. Fraunhofer mit dem Probeglasverfahren zu betrauen, halte ich für einen groben Fehler.
Das Problem war, man hat dieses Glas geschmolzen und es war nicht schlierenfrei.
Der Biograf Andreas Breu.
Und es hatte Blasen drin und es war uneinheitlich. Warum? Weil sich immer Teile von dem Ofen gelöst haben, ins Glas kommen sind, man musste rühren. Das wurde nie einheitlich und nie schön.
Fraunhofer nutzte Prismen, um Licht in seine Farben aufzuspalten und so ein Spektrum sichtbar zu machen. Dabei erkannte er, dass sich unterschiedliche Glassorten anhand des entstehenden Spektrums vergleichen lassen. Zeigen zwei Gläser dieselbe Lichtbrechung und dieselben spektralen Eigenschaften, also dieselben Farbverteilungen, können sie als gleichwertig gelten. Besonders aufmerksam wurde Fraunhofer auf feine dunkle Linien in diesen Farbverteilungen im Spektrum. Er begann, die Linien systematisch zu vergleichen, bei künstlichen Lichtquellen, beim Sonnenlicht und beim Licht von Sternen. Auf diese Weise wurde das Spektrum für ihn zu einer Art Fingerabdruck des Lichts.
Und dann sind ihm erste Gesetzmäßigkeiten und erste Regelmäßigkeiten gekommen und daraus leitet er später dann seine Gesetze des Lichts aus, die titelgebend sind für den Roman, die er dem Licht abgerungen hat, wobei er eigentlich die wissenschaftliche Erkenntnis gar nicht auf dem Schirm hatte. Das war ein Zufallsprodukt aus der Qualitätssicherung.
Und das ist eben, dass dieser wissenschaftliche Entdeckung
Andreas Ulrich, Physiker
und genaue Beschreibung Einfluss genommen hat auf die wirtschaftliche Anwendung, auf den Bau von die Auswahl der Gläser und dann die Planung von diesen Linsenkombinationen. Das war so sein wesentlicher Punkt und drum auch die Fraunhofer Gesellschaft, die dann eben diese Anwendung von Wissenschaft in der Technik heute noch betreibt.
Und das ist die Antwort von Glashüttenbesitzer Utzschneider auf den Beschwerdebrief von Schleifmeister Guinan.
Bezüglich Ihrer letzten Mitteilungen ist eine persönliche Aussprache vonnöten. Als optischer Werkmeister steht Josef Fraunhofer als weisungsbefugter Vorgesetzter Ihnen als leitender Schleifmeister vor und wird mit der Vergrößerung des Betriebes bei gleichzeitiger Minderung der Ausgaben, der Arbeitsverteilung und Organisation zur Verbesserung der Arbeitsgänge betraut. Entgegen bisheriger Weigerung erwarten die Gesellschafter von Ihnen Fügung und Einordnung, ohne weiteren Schriftverkehr, der allein der Äußerung von Beschwerden dient, ohne gewinnbringend für die Arbeit und den Fortschritt in der Glashütte zu sein. Zudem erwarten wir langsam eine Verbesserung im Produktionsprozess und gemäß dem von Ihnen versprochenen höhere Güte ergebenden Rührverfahren, das einen positiven Effekt bislang versagt.
Also das war eigentlich die fantastische Kombination, dass er von Kindheit an dieses Glas so bearbeiten konnte.
Der Physiker Andreas Ulrich.
Also einmal, dass er wirklich in der Lage war, so gute Oberflächen zu erzeugen, dass man damit diese genauen Messungen machen konnte. Wie gesagt, diese Fraunhofer-Linien erscheinen nur, wenn man perfekte Optik hat. Und von dem Guinand, der hier gearbeitet hat in Benediktbeuern, hat er gelernt, wie man Gläser homogen herstellen kann. Das Glas muss auch sehr rein und sehr homogen sein. Damit hat er sich beschäftigt, ganz systematisch. Und dann kam eben dieser Sprung, dass er dann diese Fraunhofer-Linien entdeckt hat im Sonnenspektrum und dann auch gleich angewandt hat, eben dieses wissenschaftliche Ergebnis auf diesen praktischen Entwurf und Bau von Fernrohren.
Josef von Fraunhofer, 200. Todestag, Optiker, Instrumentenhersteller, vielleicht auch ein bisschen Wissenschaftler. Wir sind in Bayern, München, Straubing, Benediktbeuern, eigentlich recht regional. Und Sie sind der Biograf von Josef von Fraunhofer.
Also ich hätte schon gesagt, waschechter Wissenschaftler, auch wenn er sehr vielleicht selber irgendwann überrascht war, wie viel Wissenschaft in seinen Erkenntnissen gesteckt hat.
Wie haben Sie denn gearbeitet für dieses Buch?
Ich komme vom Schauspiel und ich habe den Josef als erstes verkörpert, für die Fraunhofer Gesellschaft die Figur recherchiert und dargestellt. Die Briefe, die wir haben, vor Ort hier in Benediktbeuern, im Deutschen Museum in München, in Straubing, alles, was man haben kann und was an historischen Sachen auch über ihn da ist, habe ich gesammelt. Und dann ist langsam der Schreibprozess gegangen, vor allem, weil dann die Umwegsrecherche angefangen hat.
Die Klöster wurden säkularisiert, der Kirche weggenommen. Bis dahin gab es eine Verbindung zwischen den Glashütten und dem klösterlichen Betrieb.
Klöster hatten ihre Gebrauchsglashütten für ihre Gläser, die sie gebraucht haben. Aber dass wir jetzt hier sind, liegt daran, dass dieser Bau zum Verkauf war. Und der war groß, der hatte Platz für Werkstätten, der hatte viel Wald und man brauchte unwahrscheinlich viel Wald, um Pottasche herzustellen und um diese Glasöfen, Dreier an der Zahl, zu beheizen und die richtige Temperatur zu bekommen. Und dann war das hier günstig zu haben. Gleichzeitig gab es ein armes Dörferl daneben, wo es junge Burschen gab, die sich als Hilfsrechner, als Schürbuben, als Gürtler, als Dreher verdingen konnten. Es gab eine rudimentäre Bildung wegen dem Kloster, da haben die Benediktiner vorher ein bisschen unterrichtet und deswegen ist man hierher gekommen. Mit einer Anbindung an den Fluss und damit die Verbindung zurück nach München, der perfekte Ort, um fernab der Städte Glas herzustellen.
Was war denn jetzt eigentlich an Josef von Fraunhofer, der ja mit 22 Jahren Chef war über einen 60-jährigen Glasmachermeister. Was war an ihm besonders jetzt aus Ihrer Sicht?
Er war ein sehr genauer Mensch. Wir haben die Szene, dass er mit einem kleinen Glashammer durch die Werkstätten gegangen ist und wenn er was Fehlerhaftes gesehen hat, hat er es zerstört. Aber um sicher zu sein, dass nur qualitative Sachen rausgehen.
Stimmt es, dass Sie hierher nach Benediktbeuern gezogen sind, um wegen Fraunhofer?
Nein, das ist nicht der Fall, das war ein reiner Zufall.
Was haben denn Sie für einen Eindruck? Ist jetzt Fraunhofer ein besonders bemerkenswerter Optiker, Wissenschaftler oder hätte das eigentlich zu dieser Zeit auch jemand anderer machen können?
Er war wohl einer, der enorm präzise war und sehr systematisch vorgegangen ist und sich das selber erarbeitet hat. Und es ist, glaube ich, beim Fraunhofer dazu gekommen, dass er zufällig alle diese Voraussetzungen hatte. Also er konnte sogar selber das Bearbeiten der Linsenschleifen von seinem Vater her, kannte er das. Und er muss die große Fähigkeit gehabt haben, sich auch diese Theorie zu erarbeiten, dann im nächsten Schritt nach der Entdeckung das umzusetzen in den Entwurf von diesen Linsen. Also er hat Objektive gebaut, bis zu fast 50 Zentimeter Durchmesser. Und diese Glückszufälle sozusagen, dass er aus entdeckt wurde bei dem Hauseinsturz, den er da miterleben musste bei seinem Werkstattmeister und dann dadurch erstmal als Optiker bekannt geworden ist und angeheuert worden ist. Also das ist schon sehr eigen besonders, sodass man sagen kann, es wäre schwierig gewesen, hätte lange gedauert, bis die einzelnen Schritte so zusammengefügt worden wären, wenn das Einzelpersonen gemacht hätten.
Josef von Fraunhofer richtete im März 1819 sein Prisma-Fernrohr auf mehrere besonders helle Sterne des Winterhimmels. Auf Sirius im Großen Hund, auf Betelgeuse im Orion und auf Aldebaran im Stier. Dabei stellte er fest, dass ihre Spektren, also ihre Farbverteilungen mit den besonderen schwarzen Linien, nicht gleich aussehen, sondern die Linien und Streifen an eigenen Stellen zeigten.
Ich beobachtete heute mit dem großen Prisma-Fernrohr um 6:30 Uhr einige Fixsterne. Im Farbenbild des Sirius fand ich im Grünen einen sehr breiten Streifen, der sehr viel Ähnlichkeit mit dem Streifen H von Sonnenlicht hat. Teils, weil das Licht zu sehr zerstreut wurde, teils, weil zu viel falsches Licht im Gesichtsfeld war, konnte ich im Blauen nichts entdecken. Das Farbenbild des roten Sterns Betelgeuse ist voll von Linien und Streifen, die sich jedoch ganz anders zu gruppieren scheinen als die von Sonnenlicht. Auch Aldebaran scheint Streifen zu haben. Doch stand dieser dem Mond zu nahe, und daher war die Sicherheit nicht groß.
Schon 2 Jahre vor dieser Beobachtung, 1817, wird Josef von Fraunhofer mit 30 Jahren,
verehrter Herr Fraunhofer,
in die Bayerische Akademie der Wissenschaften aufgenommen.
Das Direktorium erklärt Sie nach Sichtung und Prüfung der von Ihnen eingereichten Arbeit zur Optik mit sofortiger Wirkung zum korrespondierenden Mitglied der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Herzlichen Glückwunsch.
Bei ihm ist es vom Verschütteten zum Ritter, könnte man sagen. Er wird ja sogar noch vom König geehrt mit dem nicht erblichen Ritterstand des Josef von Fraunhofer, der wird.
Wo war der Übergang zwischen Fraunhofer als Handwerker, als Glasschleifer zu Fraunhofer als Wissenschaftler?
Also erstens hat er festgestellt, dass das Licht der Planeten dasselbe ist wie das der Sonne. Und wusste damit, dass es also nur reflektiertes Licht der Sonne. Er hat aber auch schon zusammen mit Söldner hier in München von Fixsternen sich die Spektren angeschaut und wusste, dass die anders sind. Und er wusste auch schon, dass die dunkle Linie, die zum Natrium gehört, die er auch bezeichnet hat, also er hat die von A bis H und K durchklassifiziert, diese Linien, die stärkeren Linien, dass die auch auf der Erde in Emission beobachtet wird. Und später weiß man jetzt, dass es das Natrium ist. Also das war Fraunhofer alles schon bekannt. Und er wusste auch, dass die Linien sehr schmal sind, weil er sie, wenn er das Okular ein bisschen verstellt hat bei seiner Apparatur, gesehen hat, dass sie dann nicht mehr auftreten, sondern verschwommen werden. Also er wusste schon unheimlich viel. Und die Fraunhofer-Linien geben eben sowohl bei der Sonne als auch bei den Fixsternen ganz viel Information über die Zustände auf der Sonne, die Temperatur, die Dichte und die Physik der Fixsterne.
Es war das der Übergang von der Positionsastronomie, wo sind die Sterne, hin zur Astrophysik, wie sind die Sterne, erzählt der Physiker und Fraunhofer-Kenner Andreas Ulrich.
Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass diese schmalen Fraunhofer-Linien Geschwindigkeiten im Weltall anzeigen.
Und das kann man durch die Linien, die ja an einer bestimmten Stelle sind, feststellen. Ja. Das heißt, die schwarze Linie ist in einem anderen Bereich des Spektrums.
Die schiebt ein bisschen gegenüber der Linie, die entsprechend ist auf der Erde. Und je höher die Geschwindigkeit, umso weiter ist die verschoben. Auf uns zu, ins Blaue, von uns weg ins Rote.
Exoplaneten.
Und so hat man die ersten Exoplaneten im 1990er Jahren entdeckt.
Das sind Planeten, die um andere Sonnen kreisen als um unsere. Sie sind ganz sicher weit weg, aber vielleicht mit Leben, das wir im Weltall suchen.
Das wusste Josef noch gar nicht, dass man diese Verwendungszwecke alle nutzen könnte, während er versucht hat, sein Glas herzustellen. Aber es ist das, was bleibt. Und damit ist Fraunhofer nicht nur in jedem Physikbuch der 9. Klasse der Oberstufe drin, sondern auch in jedem Optikbuch. Und es sind seine Grundlagenforschung, die hier in einer kleinen Glashütte in einem Kloster im oberbayerischen Raum entstanden ist.
Verwaist, verschickt, verschüttet. Aus den schlechtesten Voraussetzungen heraus arbeitet sich der junge Josef Fraunhofer ans Licht.
Das steht im Klappentext des historischen Romans von Andreas Breu. Die Gesetze des Lichts heißt dieses Buch über das Leben von Josef von Fraunhofer, das heuer zum 200. Todestag erschienen ist.
So, und im Gegensatz zum Beginn der Sendung ist es hier wieder zurück in München ganz still. Am alten Südfriedhof in der Nähe des Sendlinger Tors. Alte Arkaden, was sind die alten Arkaden? Ah, da ist er. Beleuchteter Grabstein in der Sonne an der äußeren Friedhofsmauer und groß das Fernrohr. Josef Fraunhofer, hier ohne Adelstitel, 6.3.1787, Straubing, 7.6.1826, München. Ein einfacher Grabstein, groß aber, Blumen gepflanzt.
Der Physiker, der das Licht las.
Ein Fernrohr, das zum Himmel schaut und daneben groß die Sonne.
Zum 200. Todestag von Josef von Fraunhofer.
Schön.
Von Lothar Bodingbauer. Gesprochen haben Sabrina Adelbrecht, Armin Stadler, Franz Zeller, Raphael Sass und der Autor. Redaktion Armin Stadler.
Und das war auch insgesamt die physikalische Soiree Nummer 261. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.